Meine Frau wäre gerne hier gewesen. Sie hat gesagt, wenn du das nächste Mal in Kiel predigst, dann will ich unbedingt mit dabei sein. Ja, gestern um 17 Uhr erreichte mich ein Telefonanruf, während ich noch auf der Autobahn fuhr. Ich habe Corona. Also ich komme aus einem Corona-Haushalt. Ich werde nachher keinem die Hand schütteln. Ich werde hier stehen, falls noch jemand eine Maske aufziehen. Aber mir geht's gut. Das kann man halt nicht ändern. Ewigkeitssonntag. Wir erinnern uns an Menschen, an liebe Menschen, die nicht mehr hier bei uns sind. In der Münster haben wir so die Tradition, dass dann noch einmal die Namen gelesen werden, die im vergangenen Jahr heimgegangen sind. Und das, wir haben 4 Mitglieder und nur eine davon ist aus Altersgründen, also ne, mit 90 heimgegangen. Und einige mitten aus dem Leben gerissen. Einer Krebs gestorben, man möchte sagen, wirklich vor der Zeit, ja. Ja. Und ich weiß nicht, ob bei euch, wenn man sowas erlebt, auch die Frage aufkommt, so was sagt uns das, wie soll das jetzt weitergehen? Also in bestimmten Bereichen fehlen uns jetzt diese Mitarbeiter, stirbt die Gemeinde langsam aus? Werden wir gefühlt weniger? Und wenn man solche Gedanken hat, dann kratzen die vielleicht auch just an so einer Wunde, wo man sich schon lange Gedanken macht. So nach dem Motto, brechen bestimmte Bereiche in der Kinder- und Jugendarbeit jetzt weg oder so etwas? Also wir haben so die Situation, wir haben zwar jetzt mehr Kinder im Kindertreff während des Gottesdienstes, das ist aber auf niedrigem Niveau, ne? Aber wir haben keine Mitarbeiter dafür. Und was, wenn wertvolle Mitarbeiter nach der Schulzeit mal wieder weggehen und nach Kiel gehen und studieren? Oder nach Flensburg oder sowas, ne? Ja, da ist etwas fertig geworden bei uns an gewisser Stelle, ne? Aber die eigentliche Renovierung unseres Gemeinschaftshauses, die haben wir noch gar nicht angefangen. Wer soll denn das machen? Und da fragt man sich schon, leben wir im Aufbruch? Im Umbruch, ja. Oder doch eher im Zerbruch? Im Abbruch? Wie schätzen wir die Lage ein? So, wie wir darüber denken. So, wie wir über Gemeinde denken, so schätzen wir die Lage ein. Wovon ist unser Denken bestimmt? Natürlich von dem, was wir gerade sehen, so was wir spüren, so was wir so wahrnehmen. Ist eigentlich unser Denken, unser Sehen, was wir sehen, ist das so richtig, wie wir das sehen? Wie wir denken? Brauchen wir nicht doch einen Richtungswechsel? Nö. Entschuldigung, was ich sehe, das sind doch Fakten und was ich spüre, basiert doch auch auf Fakten. Da brauche ich doch keinen Blickwechsel. Und jetzt wird's interessant. Abraham konnte sehen, dass er mit 99 und Sarah mit 89, also dass das mit Kindern nichts mehr wird. Das konnten sie auch irgendwie spüren. Aber sie sollten sich nicht von dem, was sie sahen, bestimmen lassen, sondern sie sollten vielmehr auf das trauen und dem glauben, was Gott sagte. Sie sollten sich vom Glauben bestimmen lassen an Gott. Mehr als das, was vor Augen ist. Das ist allerdings eine echte Herausforderung. Das Alte Testament ist voll von Berichten, in denen sein Volk, ich könnte sagen, seine Gemeinde große Umbruchzeiten erleben und im Grunde genommen nur Zerbruch und nur Abbruch sahen. Jerusalem zerstört, die Mauern zerstört, der Tempel zerstört und von dem Volk lebte nur noch so ein kleiner Rest um Jerusalem herum. Und immer wieder fordert Gott zum Glauben auf. Kleine Kostprobe, ich lese mal ein paar Worte aus Haggai, das ist ein Prophetenbuch. Wer von euch kann sich noch daran erinnern, wie prächtig der Tempel früher vor seiner Zerstörung war? Und was seht ihr jetzt an seiner Stelle? Ihr meint, es wäre im Vergleich dazu nichts. Ach ja, früher war alles besser. Früher waren wir noch so viele oder irgend so etwas. Aber ich, der Herr, sage, lasst den Mut nicht sinken. Ihr Menschen von Juda, seid stark und arbeitet weiter, denn ich, der Herr, der allmächtige Gott, stehe euch bei. Mein Geist bleibt mitten unter euch. Habt also keine Angst. Und damit sind wir beim Predigtext von heute angekommen. Paulus schreibt an die Gemeinde in Thessalonich einen zweiten Brief. Und was wir wissen von der Gemeinde in Thessalonich ist, die wurden echt stark verfolgt. Die ernteten also nicht nur Spott, die wurden nicht nur ausgegrenzt, die wurden geschlagen, manche wurden enteignet, manche gefangen genommen, manche verschleppt. Also die erlebten nicht nur Umbruch, sondern die erlebten Zerbruch. Ja, die wuchsen, aber so viele sind wieder weg von den Regierungen, abgeschleppt oder was weiß ich was. Und so erging es den Thessalonicher nicht erst seit Tagen, sondern Jahr um Jahr, seit die Gemeinde entstanden war. Und denen wird ihre Not, ihr Mangel so deutlich vor Augen gestanden haben. Nicht der Familie in Not müsste man jetzt helfen und da müsste man jetzt einspringen. Ich sollte jetzt doch vielleicht noch mehr dies und jenes und die anderen sowieso. Ne? Paulus sieht nicht nur die äußerliche Verfolgung und Herausforderung, er erkennt auch, wie die Thessalonicher mit diesen Herausforderungen umgehen. Und nicht wenige fühlen sich völlig überfordert. Das Herz dieser Leute, das ist so schwer geworden. Jetzt kommt der Schlüsselvers seines Briefes und der lautet: Der Herr aber richte eure Herzen aus. Wie kann man Herzen ausrichten? Vielleicht stellen wir uns das mal so vor, völlige Dunkelheit und man hat so einen Suchscheinwerfer, ne? Und den kann man jetzt so über den Horizont fahren lassen und bestimmte Bereiche ausleuchten. Worauf soll unser Herz ausgerichtet sein? Auf früher. Da war doch alles so viel anders, so viel besser. Nee, also das schreibt Paulus nicht. Auf was heute, auf heute, was geht oder was zerbricht, was abbricht, was alles anzupacken, was wir noch alles schaffen müssen oder sowas. Nee, darauf sollen wir die Herzen auch nicht ausrichten. Das ist jetzt das total Coole. Unser Blick soll überhaupt nicht auf diese Dinge gehen. Und unsere Gedanken müssen wir darauf auch gar nicht groß ausrichten. Und unser Herz müssen wir damit gar nicht groß füllen lassen, sondern da schreibt Paulus: Der Herr aber richte eure Herzen aus auf die Liebe Gottes und auf die Geduld Christi. Blickwechsel auf Gott. Es gibt so ein Lied, das wir im Jugendkreis so häufig singen, ne? Alle Augen auf ihn, auf seine Liebe, auf seine Geduld. Paulus sagt das sogar noch konkreter. Jetzt habe ich das nicht dran geschrieben, da steht nur Thessalonicher, ich meine Thessalonicher, 2. Thessalonicher 2, also Kapitel 2, kurz vorher. Steht also fest, Brüder und Schwestern, und haltet euch an die Überlieferung, an alles, was wir euch mündlich oder brieflich gelehrt haben. Gott, unser Vater, hat euch seine Liebe erwiesen und euch in seiner Güte eine begründete Hoffnung und damit Mut für alle Zukunft geschenkt. Wir bitten ihn, unseren Herrn Jesus Christus, euch mutig zu machen und euch Kraft zu geben zu allem Guten in Wort und Tat. Ich finde diese Worte so genial. Es ist die Übersetzung Gute Nachricht. Ich entdecke so mindestens 3 entlastende, befreiende Tatsachen, die helfen, so einen Blickwechsel hinzukriegen, so die Herzen auf was anderes auszurichten. Erste Tatsache: Er hat uns seine Liebe erwiesen. Als erstes erinnert Paulus die Thessalonicher: Gott, der Vater, hat euch seine Liebe erwiesen. Also Gott wird nicht erst in ferner Zukunft irgendwann vielleicht unter ganz bestimmten Bedingungen mal irgendwie so seine Liebe zeigen, sondern er hat es getan. Paulus fallen, ich sag mal so, 2 Haltegriffe ein, da kann ich mich dran festhalten. Festhalten, dass Gott auch mir seine Liebe erwiesen hat. Er schreibt: Doch für euch, Brüder und Schwestern, müssen wir Gott immer zu danken. Ihr seid von Jesus, dem Herrn, geliebt. Von allem Anfang an hat Gott euch dazu erwählt, dass ihr errettet werdet. Und das werdet ihr, weil Gottes Geist euer Leben bestimmt und euch heilig macht und weil ihr der Wahrheit Gottes glaubt. Also daran kann man eigentlich nicht genug satt sehen oder darüber nachdenken. Gott hat uns dich und mich erwählt. Früher war das für die Leute noch viel leichter verständlich, dieser Gedanke der Erwählung. Früher gab es nicht nur Sklaven, es gab auch unglaublich viele Tagelöhner. Die hatten keine feste Arbeit, die versuchten so von Tag zu Tag irgendwas zu kriegen und das war auch nötig, denn Tag für Tag mussten sie ja was essen und viele hatten Familie und eine ganze Reihe von hungrigen Kindern zu Hause, ne? Also ist klar. Aber das war kein einfaches Unternehmen, denn es gab nicht immer genug Arbeit. Die stellten sich auf dem Marktplatz in der Reihe auf und der Landbesitzer oder die Landbesitzer, die dann kamen, wen wählten die aus? Natürlich die kräftigsten, ne? für ihre Arbeit. Ganz logisch. Und wer dann auserwählt wurde, für den bedeutete das mindestens einen Tag wieder gesichert weiterleben. Unvergleichlich vielmehr bedeutet die Tatsache, dass Gott dich und mich auserwählt hat. Er ist ja mehr als ein Landbesitzer. Ihm gehört Himmel und Erde. Er will uns nicht nur Arbeit geben für einen Tag oder sowas. Er möchte sich um uns, um dich kümmern, um dein Leben. Das hat eher was mit diesen kitschig-romantischen Märchen zu tun. Prinz erwählt, erwählt Mädchen aus einem völlig kaputten Zuhause, ja? Zu seiner Prinzessin, zu seiner Königin und Miterbin. Sowas gibt es natürlich nicht, denken wir, weil es nicht spürbar ist, weil wir sowas nicht sehen oder sowas erleben. Aber in Gottes Reich ist genau das die Realität. Und wir müssen diese Gedankenscheinwerfer mal darauf richten. Denn hier steht, er hat euch erwählt, damit ihr gerettet werdet. Er möchte uns retten vor dem Urteil, das über unserem Leben steht, vor Vergänglichkeit, vor dem Tod. Daran erinnern wir uns ewig, am Ewigkeitssonntag. Warum will er das tun? Warum hat er gerade dich errettet? Warum lässt er sich seine Rettung so viel kosten? Sein Leben. Weil er dich und mich liebt. Er will nicht ohne uns sein. Paulus schreibt, durch die gute Nachricht, die wir euch gebracht haben, hat Gott euch dazu berufen, an der Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus teilzuhaben. Bei mancher steilen Karriere denkt man, oh, da hätte ich gern ein Scheibchen von ab. Gott hat dich dazu berufen, nicht nur ein Scheibchen abzubekommen, sondern an der ganzen Herrlichkeit des Königs der Könige teilzuhaben. Und die Frage ist, kann ein Mensch überhaupt zu etwas Höherem berufen werden? Du bist dazu berufen, Anteil zu haben an dem ewigen, an dem unvergänglichen Leben, das Jesus Christus hat. Du bist dazu berufen, Anteil zu haben an all dem, was Jesus Christus gehört, an all seinen Möglichkeiten, die er hat. An der Herrlichkeit von Jesus Anteil zu haben, heißt für Gott, du sollst genauso geliebt sein wie sein Sohn Jesus Christus. Aber Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch seine Feinde waren. Ja, daran erinnern wir uns. Dort am Kreuz hat der Schöpfer der Welt festgemacht, dich habe ich erwählt. Dich habe ich berufen. Für dich bin ich gestorben. Für dich habe ich alles gegeben. Du sollst teilhaben an meiner Herrlichkeit. Dich will ich. PS, jeder, der schon mal erwählt worden ist, oder gewählt worden ist, als Klassensprecher oder was weiß ich, oder schon mal eine Berufung erlebt hat, weiß, man muss dazu noch Ja sagen. Also man muss das annehmen. Logisch. Gott hat dir und mir seine Liebe schon erwiesen und er möchte nichts lieber, als dass wir uns das gefallen lassen. Seine Liebe. Und die Thessalonicher haben das getan. Die Thessalonicher und all denen, die die Wahl und Berufung Gottes über ihrem Leben annehmen, denen gilt Gott, unser Vater hat euch seine Liebe erwiesen und euch in seiner Güte eine begründete Hoffnung und damit Mut für alle Zukunft geschenkt. Das ist die zweite Tatsache. Begründete Hoffnung und Mut für alle Zukunft. Also es stört doch so ein bisschen das Wort alle, oder? Also wenn wir ehrlich sind, können wir ja nicht mal sagen, wie unsere Zukunft in einem Jahr aussieht. Hätten wir gedacht, dass da Israel jetzt auch noch Krieg, dass da jetzt auch noch ein Krieg ist nach der Ukraine? Nicht einmal über die kommende Woche können wir sichere Zukunftsaussagen machen. Ne? Eine Person, die verstorben ist, die ist auf dem Weg in ein Café gewesen für Obdachlose und ist kurz, hat noch ihr Fahrrad abgestellt und ist dann gestorben. Wir wissen es nicht. Nichts ist so unsicher wie die Zukunft. Alles, was ich besitze, Zimmer, Haus, Auto, Arbeit, Gesundheit, alles, was ich mir erarbeitet habe, das kann ich verlieren. Alles. Und dieses Verlieren, das erleben ja gerade die Thessalonicher. Ne? Die erfahren es am eigenen Leib. Und was gibt einem dann da Hoffnung, in die Zukunft zu blicken, wenn man das eine oder andere verliert? Ich habe ja gute Pläne gemacht. Ne? Deshalb habe ich Hoffnung für die Zukunft. Ja, sind meine Pläne so sicher? Ah, ich bin gut versichert. Ja, aber Versicherungen schützen ja nicht vor Verlust, sondern gleichen in bestimmten Dingen materiellen Verlust wieder aus. Und Versicherungen können ja längst nicht alles versichern. Gott gibt den Thessalonichern und uns mehr als einen Hoffnungsschimmer, mehr als einen Strohhalm. Gott hat dich erwählt, damit du gerettet wirst. Und er fragt, willst du mir gehören? Willst du mir dein Leben anvertrauen? Wenn du dieser Wahl Gottes über deinem Leben zugestimmt hast, wer will dich dann aus Gottes Hand reißen? Niemand und nichts kann dir dieses Gehaltenwerden in Gottes Hand wegnehmen. Niemand kann dir das wegnehmen, dass Gott dich berufen hat, teilzuhaben an der Herrlichkeit von Jesus. PS, du selbst kannst diese Berufung irgendwie rückgängig machen, ne? Und durch dein Leben zeigen, oh nö, von Gott erwählt und gerettet werden, das brauche ich nicht. Aber Inflation, Verfolgung, Krebs, Tod, das alles kann dich nicht aus seiner Hand reißen. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus ist, unserem Herrn. Vielleicht sind wir gerade echt so im Herzen so ein bisschen so novembermäßig drauf. So, von Sorge so ein bisschen umhergetrieben, vielleicht sogar erschöpft, vielleicht sogar bedrückt über Gemeindesituation oder sowas und vielleicht auch noch so drauf, dass man sage, ach, ich müsste noch oder ich sollte noch dies und jenes und so weiter. Jeder von uns darf das neu hören. Du bist in Gottes Händen geborgen. Du bist schon geliebt vom Schöpfer selbst. Du bist schon erwählt, Gottes Königskind zu sein. Du bist schon berufen, an der Herrlichkeit Gottes teilzuhaben, an der Herrlichkeit, die Jesus Christus hat. Diese Wahl, diese Berufung dürfen wir annehmen. Er gibt dir begründete Hoffnung und damit Mut für alle Zukunft. Wörtlich heißt das einen ewigen Trost. Ob du gesund bleibst oder nicht, ob du die Prüfung bestehst oder nicht, ob du deinen oder den Erwartungen anderer gerecht wirst oder nicht. Es gibt keinen Leistungsdruck bei Gott. Es gibt nicht dieses, dass mich Mangel, Arbeitsflut oder irgendetwas das nehmen kann. Die begründete Hoffnung für alle Zukunft in Gottes Händen geborgen sein, die kann mir nicht genommen werden. Wir feiern Ewigkeitssonntag. In Gottes Händen geborgen zu sein, heißt nicht, die eigenen Hände in den Schoß zu legen. Ne? Gottes Liebe findet nicht ihr Ziel darin, unser restliches Leben uns irgendwie jetzt einzuschläfern. Im Gegenteil, er macht uns fähig, dass wir uns mitbeteiligen können an seinen großen Zielen. Deshalb heißt es, wir bitten ihn, unseren Herrn Jesus Christus, euch mutig zu machen und euch Kraft zu geben zu allem Guten in Wort und Tat. Und wer noch diesen Psalm 90 am Ende gehört hat, da geht es genau darum, jetzt wieder mutig zu werden. Wie geht denn das? Die dritte Tatsache, er hat es gesagt. Er hat es gesagt. Er hat zum Beispiel gesagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Nichts tun, was vor Gott Bestand hat. Wir tun so oft, als hätten wir die Verantwortung, die Welt zu verändern, die Gemeinde zu bauen, Menschen von Jesus zu überzeugen und so weiter. Das ist Gottes Sache. Die Sätze, ich müsste noch dies, ich müsste noch das. Und wenn sie verbunden ist mit, damit alles irgendwie läuft und funktioniert oder sowas, die belegen, dass es manchmal ein bisschen schwierig ist, dass wir manchmal Gott gar nicht so sehr viel zutrauen, sondern viel mehr bei uns selbst bleiben und unserer Kleinkraft. Kein Wunder, dass mir so schnell die Puste ausgeht. Wenn Gott uns mutig machen will, ist, glaube ich, zuerst mal eins nötig: unterscheiden lernen. Was ist Gottes Sache? Was ist meine Sache? Martin Luther zum Beispiel sitzt oder saß fest auf der Wartburg. Er stand unter dem Bann des Papstes. Der Kurfürst hat seine Hand schützend über ihn gehalten. Die Reformation nimmt ihren Lauf und Luther schreibt vieles von der Freiheit des Christenmenschen. Unter Frondienst leidende Bauern verstehen das aber bewusst falsch und wollen sich von den Adeligen befreien mit Waffen. Es kommt zu den Bauernkriegen, zu fürchterlichen Aufständen, die dann allerdings genauso fürchterlich oder noch fürchterlicher wieder niedergeschlagen werden. Ne? Also, und Luther sieht diesen Art Irrtum und dieses Chaos im Land, das Unglück. Und er kommt von der Wartburg nicht so richtig weg. Er schreibt, er predigt, er kämpft, er kann nicht mehr schlafen. Und dann heißt es, in so einer Nacht sei er auf den Balkon getreten und habe gerufen, Gott, ist das jetzt meine Kirche oder ist das deine Kirche? Es ist deine Kirche. Na dann, gute Nacht. Ich schlafe jetzt. Ich gehe jetzt schlafen. Du musst dich darum kümmern. Es ist deine Sache. Ist es mein oder dein Kindertreff oder Seniorenkreis? Es ist deine Verantwortung. Dann guten Tag. Ist es meine oder deine Verantwortung, dass die Andacht, die ich vorzubereiten habe, dass sie die Herzen erreicht? Es ist deine Verantwortung. Meine Verantwortung ist es, mich hinzusetzen und darüber nachzudenken, was auszuarbeiten, auf deine Worte zu hören. Kann ich die Verantwortung für die Erziehung meiner Kinder wirklich übernehmen? Ist es meine oder deine Verantwortung? Gehört mein Leben dir oder gehört es mir? Es gehört dir. Versteht mich richtig, Gott möchte unsere ganze Beteiligung. Ich will mich eingeben, so gut ich kann. Aber die Verantwortung für die Auswirkung, die kann ich nicht übernehmen. Die übernimmt er. Die Jünger sehen auf Jesus und sie sehen ihn auf dem Wasser gehen. Sie erschrecken, als sie merken, wer das ist, will Petrus sofort zu ihm gehen. Und Jesus sagt, komm auf dem Wasser zu mir. Aber es ist dann nicht die Sache von Petrus, die Oberflächenspannung des Wassers so zu verändern, dass sie 80 Kilo tragen kann. Er soll im Vertrauen einen Fuß vor den anderen setzen. Das ist seine Sache. Wenn du wirklich unter Gottes Führung als Christ und Mitarbeiter leben willst, dann muss ich mir das selber predigen, Volker, lass dich entlasten. Es ist seine Sache. Er muss und will was draus machen. Und nun mutig Schritte voran. Er hat uns doch Verheißungen gegeben, die nicht erst ab 18 gelten. Und seine Zusage sind Versprechen. Und was Gott zusagt, das hält er. Das heißt doch in der Bibel, Gott kann nicht lügen. Wir vertrauen sogar menschlichen Zusagen, ne? Also stellt euch vor, ihr habt den Führerschein gerade gemacht, ihr seid in der Ausbildung, ihr braucht ein Auto. Manche müssen sich da ein bisschen 30 bis 60 Jahre zurückversetzen, aber ist egal. Also ihr habt gerade Führerschein fertig, macht eine Ausbildung, braucht ein Auto, habt kein Geld. Und jetzt sagen Eltern oder reiche Verwandte, mach dir keine Sorgen, du kriegst einen Zuschuss von uns oder du kriegst das Geld von uns. Plötzlich zermartern wir uns ja überhaupt nicht mehr das Hirn darüber, wo wir genug Geld herkriegen. Wir fangen allein über diese Zusage an zu jubeln. Wow, die geben mir das Geld. Wir fangen uns an, riesig zu freuen. Viele von uns würden allein auf dieses Versprechen hin schon zum Händler gehen und zu sagen, ja, kaufe ich. Ja, allein auf das Vertrauen hin, dass das Geld kommt, dass die Eltern vertrauenswürdig sind oder die Verwandten. Und genau in diesem Sinne darf ich als Christ leben. Nun verspricht Gott nicht generell, Autos zu kaufen. Aber er sagt, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Also weg von diesem sorgenvollen Blick, von dieser Haltung, die mein Herz so belastet und so schwer macht, dass irgendwas nicht klappt, nicht geht oder sowas. Ne? Hinschauen auf das Versprechen. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Er wird es schon richten, was nötig ist. Ich darf gelassen und fröhlich loslegen. Ich bin fest davon überzeugt, wir müssen uns noch viel mehr daran gewöhnen, auf das hinzuleben, was Gott gesagt hat. Und das hat immer was mit Aufbruch zu tun. Nie mit Abbruch. Nie mit, ich lasse euch im Zerbruch allein oder sowas. Immer was mit Aufbruch. Mutig Schritte gehen, denn es ist seine Sache, uns Kraft zu geben zu allem Guten, heißt es im Vers 17. Zu allem Guten in Wort und Tat. Das würde mich, das würde uns entlasten. Das würde uns geradezu frei machen. Und gerade der Ewigkeitssonntag lädt uns ein, zu diesem Blickwechsel, unser Herzen darauf auszurichten, uns von dem Glauben an ihn bestimmen zu lassen, nicht von dem Sehen, was wir so gerade so sehen oder sowas. Denn erstens, Gott, unser Vater, hat uns seine Liebe erwiesen. Und zweitens, er hat uns in seiner Güte eine begründete Hoffnung geschenkt. Mut für alle Zukunft. Du bist in Gottes Hand geborgen, du bist geliebt, erwählt, berufen, du hast Zukunft. Gott hat dein Konto vollgestopft mit seinen Zusagen. Jetzt sind wir als Drittes aufgefordert, füreinander zu beten. Ups. Wir beten, heißt es da in diesem. Wir beten für euch, macht Paulus deutlich. Und dafür, sie sind aufgefordert, genauso wie Paulus, zu beten, füreinander zu beten. Jesus, lass uns checken, lass unsere Herzen checken, dass du uns deine Liebe schon erwiesen hast. Lass uns checken die Größe und Ausmaße. Wir sind aufgefordert, füreinander zu beten, dass unsere Herzen checken, verstehen, wir haben begründete Hoffnung, wir haben Mut für alle Zukunft, schon geschenkt bekommen. Wir sind aufgefordert, als Drittes füreinander zu beten, dass wir mutig werden, dass wir Schritte wagen, dass wir Glauben wagen, auf andere zugehen, helfen, Kraft bekommen, zu allem Guten in Wort und Tat. Denn wer allein kann das tun, uns mutig machen und die Auswirkung schenken, dass das alles gut wird, dass die Kraft kommt? Das ist seine Sache. Wieder seine Sache. Gott segne uns zu diesem Blickwechsel. Er richte unsere Herzen neu aus, an diesem Ewigkeitssonntag, auf seine Liebe und auf seine Geduld. Gott segne uns dazu. Amen.